HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer. Eigentlich war es ja eine gute Nachricht von Heiko Maas. Der Außenminister hat vor etwas über einer Woche angekündigt, dass viele europäische Reisewarnungen Mitte Juni aufgehoben werden, weil das Coronavirus in Europa auf dem Rückzug ist. Bahnfrei für den Sommerurlaub also, habe ich zumindest gedacht. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso komplizierter wird die Sache. Ist ein Urlaub eigentlich wirklich Urlaub, wenn die Gesichtsmaske mindestens genauso wichtig ist wie die Badehose? Gebucht habe ich schon lange vor Corona. Nach Kos auf die griechische Insel soll es Ende Juli gehen, all inclusive mit Frau und Kind. Aber jetzt steht die Frage im Raum, stornieren und im Zweifel die Anzahlung abschreiben oder doch den Restbetrag an den Reiseveranstalter überweisen und einfach hoffen, dass alles gut wird. Ganz alleine bin ich mit dem Problem gerade nicht. Über 50 Millionen Urlaubsreisen werden jedes Jahr in Deutschland gebucht, etwa ein Drittel davon Richtung europäisches Mittelmeer. Und jedem dieser rund 17 Millionen Urlaubshungriger, die noch vor Corona gebucht haben, dürfte es gerade gehen wie mir. Fliegen oder stornieren? Das ist hier die Frage. Und selbst der Bundesaußenminister kann mir da nicht weiterhelfen.
Wir werden zu jedem Land die besten verfügbaren Informationen in unseren Reisehinweisen zur Verfügung stellen, damit Reisende sich für eine Reise entscheiden können oder eben auch dagegen.
Und das hilft mir aber nur, wenn ich irgendwo eine Privatfinca samt Privatjet rumstehen habe. Dann könnte ich theoretisch kurz vor der Reise auf der Homepage des Auswärtigen Amtes nachschauen. Und wenn da dann Dinge stehen, die mir nicht gefallen, bleibe ich halt zu Hause. Ist aber wahrscheinlich eher die Ausnahme. Otto-Normalurlauber wie ich buchen über einen Reiseveranstalter. Und ob der da mitspielt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ohne Reisewarnung ist die kostenlose Stornierung oder Umbuchung jedenfalls viel schwieriger. Das Sinnvollste, denke ich mir, ist die Sache kurz mit dem Anbieter abzuklären. In meinem Fall Lufthansa Holidays. Die Hotline steht auf der Homepage und die Sache kann man ja wahrscheinlich im Gespräch kurz klären.
Liebe Kunden, aufgrund der aktuellen Situation sind wir derzeit nur per E-Mail erreichbar. Unsere Service-E-Mail-Adresse finden Sie auf unserer Webseite. Wir bitten für Verständnis. Vielen Dank.
Okay, so einfach ist das offenbar dann doch nicht. Die Mail mit meiner Anfrage geht gleich am Dienstag raus. Ein kleiner Spoiler, bis Freitag gab es keine Antwort. Das ist ärgerlich, weil Zeit hier tatsächlich Geld ist. 40% müsste ich jetzt Stornogebühren zahlen. In zwei Wochen werden das schon 70%. Weil bei Pauschalreisen gilt, je kurzfristiger, desto teurer. Ich brauche Rat vom Experten und rufe Ralf Hieke an. Er ist Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes und leitet auch selbst zwei Reisebüros. Ich frage ihn, wie das jetzt in Corona-Zeiten mit den Stornierungen so läuft.
Also da ist es von Anbieter zu Anbieter verschieden. Es gibt durchaus Anbieter, die da relativ kulant aktuell auch unterwegs sind. Das heißt, die bieten Umbuchungen an, kostenlose Stornierungen explizit nicht. Aber man kann wahlweise zu einem späteren Zeitpunkt reisen oder auch seine Anzahlung, die es ja zu allermeist nur ist im Moment, Restzahlungen haben wir im Markt eigentlich nicht mehr, in ein sogenanntes Reiseguthaben umwandeln. Sprich, es gibt einen Gutschein des Veranstalters, der dann beliebig später nutzbar ist. Einzig ausgeschlossen bei Bestandsbuchungen aktuell ist die kostenlose Stornierung in Zielgebieten, wo keine Reisewarnung vorliegt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn gereist werden kann, sprich der Flieger fliegt, das Hotel ist geöffnet, ist man tatsächlich als Bestandskunde auf die Kulanz des Veranstalters angewiesen.
Ja, Sie haben es gesagt, es gibt ja in der Tat Unterschiede. Ich will jetzt gar nicht zu viele Namen nennen. Einige bieten das an. Viele andere, zum Beispiel auch, also ich habe bei Lufthansa Holidays gebucht, die verweisen ab Mitte Juni, jetzt wenn die Reisewarnung ausläuft, schlicht auf die AGBs, also auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die dann wieder gelten. Und die sehen eben nicht kostenlose Umbuchungen vor oder ein Reiseguthaben vor. Das macht nicht nur Lufthansa Holidays, das machen auch viele andere so, die dann einfach erstmal schlicht auf die AGBs verweisen. Hätte man sich dann nicht auf eine Linie einigen können?
Ja, wäre natürlich wünschenswert aus Verbrauchersicht, auch aus Reisebürosicht. Wir sind ja Reisemittler, stehen also zwischen Kunden und Veranstaltern. Auch wir müssen von jedem Veranstalter jede Regelung uns quasi täglich neu suchen und neu erklären und auch immer auf dem Laufenden sein. Das ist für uns soweit okay, insofern, dass ja unser Job ist. Für Verbraucher ist es wirklich verwirrend und das wäre ein deutlicher Wunsch auch an die Veranstalterlandschaft, dass man da halbwegs Einigkeit erzielt, sofern das denn kartellrechtlich erlaubt ist.
Ja, kann man das erklären, warum es diese Unterschiede gibt? Also warum sind die einen da kulanter als die anderen?
Na, es liegt im Wesentlichen, hängt es damit zusammen, wie diese Reise produziert wird. Das heißt, habe ich Flüge, über die ich frei verfügen kann, die ich sozusagen vorher eingekauft habe, fliegen die überhaupt noch, fliegen die nicht? Oder produziere ich dynamisch? Das ist seit einigen Jahren ein großer Trend. Das heißt, die Reise wird eigentlich im Moment der Anfrage produziert. Dort werden Flüge zu günstigen Tarifen fest eingekauft vom Veranstalter. Die sind dann auch direkt zu zahlen. Das wiederum zieht dann auch eine relativ hohe Anzahlung nach sich und man hat sofort ein gültiges Flugticket zum Beispiel. Das ist dann meist der ausschlaggebende Faktor. Dementsprechend ist die Kulanzbereitschaft nicht sehr hoch beim Veranstalter, wenn er den Flug schon an die entsprechende Airline gezahlt hat und selber aus diesem Vertrag wiederum nicht herauskommt. Da tauchen dann die meisten Probleme auf der Kulanzseite auf.
Ah, okay. Also kann man sagen, wenn die Anzahlung hoch ist, also bei mir waren es jetzt 40%, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das eben so eine, wie sagten Sie, dynamische Buchung ist?
Genau, so nennt man es, dynamisch. Dort wird im Moment der Anfrage, wie gesagt, im System geschaut, was habe ich für einen Flug, was habe ich für ein Hotel, wie sind dort die Preise. Die werden in Bruchteilen von Sekunden paketiert, also zu einer Pauschalreise zusammengesetzt und dann ihnen angeboten. Und die haben eben diese besonderen Bedingungen. Und wenn man eine recht hohe Anzahlung hat, ist das eigentlich schon ein Indiz dafür, dass es sich um eine solche Reise handeln könnte.
Und was ist das andere Modell? Hat es auch einen Namen?
Das andere ist die klassische Pauschalreise, würde ich es mal nennen, die traditionelle, ja. Also die wirklich so aufgebaut ist, dass ein Veranstalter lange im Voraus entsprechende Flugkontingente vorhält, Hotelverträge hat und dann für die Katalogproduktion, wie man das so von früher kennt, diese Reisen schon sehr früh im Jahr kalkuliert und anbietet. Das heißt, er sitzt auf bestehenden Kontingenten, die er dann selbst verwalten kann.
Und das sind klassischerweise die großen Veranstalter, also was weiß ich, TUI, wen es da noch alles gibt?
Haben alle Veranstalter, natürlich die großen, die so produzieren, traditionell, aber alle Veranstalter, die gerade genannt wurden, also auch große, haben eben auch diese dynamische Paketierung. Also da ist es meistens so, dass da ein X davor steht, es gibt X TUI oder es steht ein D dahinter, wie bei Schauinsland, dann heißt es Schauinsland dynamisch. Das sind so Spitzfindigkeiten, da sollte man genau darauf achten. Würde jetzt der Werbeblock laufen, natürlich sich da im Reisebüro zu informieren, weil da eben genau dieses Wissen vorhanden ist und auch die Unterschiede genau erklärt werden können.
Ja, okay, sehr interessant. Dann vielleicht noch abschließend, haben Sie noch einen Tipp für Frühbucher für mich, die jetzt, wie ich gerade erfahren habe, eine dynamische Reise gebucht haben? Lohnt es sich dann noch auf Kulanz zu hoffen? Oder es ist ja auch das Problem, je länger man wartet, umso höher wird auch die Stornogebühr. Also noch sind es 40%. Bei mir, ich glaube, in 1-2 Wochen sind es dann 70%. Also macht das Sinn, da jetzt noch zu warten und hoffen, dass in letzter Moment da doch noch eine Kulanz kommt? Oder soll ich sagen, wenn ich mich entscheide, nicht zu fliegen, besser in den sauren Apfel beißen und jetzt stornieren?
Das würde ich machen, kommt auch ein bisschen auf das Zielgebiet an, also je nachdem, wo es hingeht, wenn eigentlich klar ist, dass in diesem Land, was ja im Moment eigentlich immer so der Fokus sein sollte, das Infektionsgeschehen relativ gering ist und kontrollierbar ist, dann, wenn man nicht reisen möchte, empfiehlt sich eine frühe Stornierung, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass der Veranstalter kulant ist, wenn es sich um ein Land handelt, wo vielleicht gerade das Infektionsgeschehen nach oben schießt. Dann empfiehlt es sich vielleicht dann doch zu warten oder eben reisen. Ja? Also einfach abwarten und schauen, wie es sich entwickelt und dann doch den Urlaub genießen und auch anzutreten.
Und da hat Ralf Hieke ja auch einen Punkt. Ich muss ja nicht wirklich stornieren. Vielleicht ist Mittelmeerurlaub Ende Juli gar nicht so blöd, wie ich mir das vorstelle. Immerhin, ich will ja nicht nach Brasilien, sondern nach Griechenland fliegen. Auf Kos gab es insgesamt gerade mal 2 Corona-Fälle. Klingt sicherer als hier in Frankfurt. Im Internet finde ich den Kos-Blog von Anja Polans. Sie lebt schon lange auf der Insel, ist Tourismusprofi und kennt jede Bucht und jeden Swimmingpool. Genau die Frau, die ich für ein paar Reiseinfos brauche. Wir mailen und verabreden uns für den nächsten Tag für ein Telefoninterview. Und weil ich noch ein bisschen Zeit habe, nötige ich schnell noch meinen Reporterkollegen Roman Warschauer zu einem Interview, weil er sich prima mit allem rund um den Frankfurter Flughafen auskennt. Und da würde meine potenzielle Reise ja losgehen. Ja, jede Reise beginnt am Flughafen und dann im Flieger. Und deswegen dachte ich, frage ich dich doch einfach mal, weißt du schon, was es für Einschränkungen hier am Frankfurter Flughafen geben wird jetzt für den Urlaubsverkehr?
Also ich glaube, die Einschränkungen, die halten sich tatsächlich in Grenzen. Es gilt jetzt seit neuestem eine allgemeine Maskenpflicht im Terminal. Das heißt, überall, wo du dich bewegst, musst du eine Maske aufhaben. Aber daran haben wir uns ja fast schon gewöhnt. Und wenn ich mich so in den letzten Wochen umgeschaut habe, hatten auch so schon fast alle immer eine Maske an. Also man muss Masken anziehen, man sollte mehr auf Abstand halten, aber auch daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Es gibt viele grüne Markierungen zum Beispiel am Boden, viele Sitze sind abgesperrt am Flughafen, sodass man nicht so eng im Wartebereich zusammensitzt. Mhm. Auch nicht jeder automatische Check-in-Schalter ist geöffnet, sodass auch da immer ein bisschen für Abstand gesorgt ist. Also ich glaube, die Einschränkungen halten sich tatsächlich am Flughafen in Grenzen beziehungsweise sind in dem Rahmen, das wir eigentlich aus anderen Bereichen auch kennen.
Reden wir über die Flugzeuge, über die Flieger. Irgendwann ist man dann ja auch eingecheckt, sitzt im Flieger. 3 Stunden fliegt man, glaube ich, jetzt in meinem Fall nach Kos. Welche Einschränkungen gibt es da?
Ja, ich glaube, das ist wirklich der Bereich, wo du es eher merkst. Also eigentlich ist die Vorgabe wirklich, dass du während des gesamten Fluges eine Maske auflassen sollst. Bei 3 Stunden kann ich mir das noch vorstellen. Wenn ich aber irgendwie nach Südostasien fliege, 12 Stunden, 13 Stunden, dann kann ich mir schon vorstellen, ist das unangenehm. Also das ist sicherlich die größte Einschränkung. Auch so ein bisschen beim Service gibt es Einschränkungen, gerade wenn du irgendwie so im Business-Class-Bereich unterwegs sein solltest.
Bin ich nicht.
Okay, da wird es im Prinzip so sein, wenn es denn Essen gibt, wirst du es in der Economy wahrscheinlich mehr oder weniger so bekommen wie vorher auch, eben auf einem Tablett angereicht. In den höheren Klassen, also in der Business Class beispielsweise, gibt es dann eben nicht mehr, dass die Dinge einzeln angereicht werden und das Brötchen, da kommt nochmal jemand rum, sondern man versucht da die Kontakte auch zwischen Crew und Passagiere möglichst gering zu halten.
Wie ist es mit Abstand? Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, gesehen, dass in einem Gespräch war, vielleicht die mittleren, also wenn es mal 3 Sitze nebeneinander sind, dass man die mittleren vielleicht freilässt?
Genau, das wird immer mal wieder vorgeschlagen. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Da sträuben sich natürlich die Fluggesellschaften deswegen dagegen, weil sie wollen natürlich möglichst ihre Flugzeuge trotzdem voll kriegen, weil nur dann lohnt es sich auch wirklich, die zu fliegen. Was zum Beispiel bei der Lufthansa ist, ist, dass man einen mittleren Sitzplatz nicht reservieren kann. Die werden erst dann, die werden dann erst am Gate vergeben. Das heißt, man versucht, die Leute möglichst weit auseinanderzusetzen, solange es eben geht. Aber irgendwann wird dann das Flugzeug auch ganz voll gemacht, wenn denn die Nachfrage entsprechend ist.
Aber die Airlines sagen auch, Flugzeuge sind gar nicht so eine Virenschleuder, wie man denken könnte, weil ich glaube, die Luft zirkuliert da ziemlich schnell durch.
Also es ist wohl so, dass die Luft eben nicht einmal durch das ganze Flugzeug sich wälzt, sondern sie wird unten abgesaugt, oben kommt es wieder rein oder andersrum. Also es bleibt eher in dem Bereich, wo man sitzt, die Luft. Und sie wird eben über diese speziellen HEPA-Filter, die eben auch Viren und sowas rausfiltern sollen, durchgeleitet. Und deswegen heißt es immer, die Luft sei im Prinzip, habe die Qualität wie in einem Operationssaal und deswegen sei die Ansteckungsgefahr sehr gering. Und es habe auch nie einen bekannten Fall gegeben, dass sich jemand an Bord eines Flugzeugs angesteckt hat. So sieht man das bei den Fluggesellschaften, so versuchen die natürlich auch zu beruhigen.
Okay, also wenn ich das recht verstehe, hauptsächlich Maskenpflicht, wobei da haben wir uns ja tatsächlich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Letzte Frage, Einschätzungsfrage noch an dich. Du hast selbst kleine Kinder, würdest du gerade eine Flugreise antreten, wenn du sie gebucht hättest, oder?
Ach, ich glaube, das ist wirklich immer eine sehr individuelle Frage. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass meine Frau eher etwas zurückhaltend wäre und es nicht machen würde. Wir haben jetzt tatsächlich auch für den Sommer keine Flugreise gebucht, sondern wir fahren in die Lüneburger Heide und haben da ein Hotel gebucht. Also wir fliegen nicht, wir fahren mit dem Auto.
Okay, vielen Dank, Roman.
Gerne.
Tja, und wenn ich dem Kollegen so zuhöre, ist das ja eigentlich alles ganz gut verkraftbar mit den Einschränkungen. Wobei, kleiner Hinweis in eigener Sache, die Sendung, die Sie gerade hören, wurde Freitagmittag am 12. Juni produziert. Das ist wichtig, weil sich in Sachen Corona-Einschränkungen ja fast täglich was ändert. Gut möglich also, dass die Airlines doch noch andere Maßnahmen einführen oder auch, dass alle Reiseveranstalter doch noch kostenlose Umbuchungen anbieten. Da bleibt eigentlich nur der Tipp, sich immer möglichst aktuell zu informieren. Aber jetzt, wie angekündigt, zum Interview mit Anja Polanz. Von der COS-Expertin will ich natürlich zuerst einmal wissen, was mich bei der Ankunft auf der Insel erwartet. Gleich am Flughafen der erste Corona-Test?
Also momentan hat Griechenland sich gegen irgendwelche Gesundheitszeugnisse oder Corona-Tests entschieden. Aber angeblich wird immer noch mal stichprobenmäßig ein Corona-Test durchgeführt. Ob das jetzt mit Temperatur ist oder wie, erklärt sich noch nicht ganz. Aber bis jetzt dürfen also alle einreisen ohne jegliche Zeugnisse oder Tests.
Ja, aber das kann sich, wie die ganze Situation ja weltweit natürlich, wöchentlich ändern. Wie bereiten sich eigentlich jetzt die Hotels vor? Stelle ich mir auch schwierig vor. Die wissen noch gar nicht, wie viele von den Leuten, die gebucht haben, kommen überhaupt und müssen ja auch strenge Sicherheitsvorkehrungen, Hygienevorkehrungen treffen, oder?
Ja, das ist beides richtig. Also Kos ist ja auch sehr international als Urlaubsinsel bekannt. Das heißt, wir haben englische, holländische, belgische, deutsche Gäste. Eigentlich von ganz Europa. Und jetzt dürfen ab 1.7. nur die wenigsten einreisen. Darunter sind die Deutschen, die Schweizer und die Österreicher. Weiterhin gilt aber ein Einreiseverbot für die Engländer, auch für die Holländer und noch einige andere Nationalitäten. Das heißt, die Hotels sind natürlich sehr schlecht gebucht. Was heißt gebucht sind sie, aber sie warten natürlich auf die Gäste, dass die Grenzen geöffnet werden, dass diese Gäste, die momentan von den Urlaubsländern wie England noch nicht einreisen dürfen, dass die kommen dürfen. Und somit ist auch noch nicht klar, jetzt wer am 1.7. öffnet.
Wenn die Hotels aufmachen, zeichnet sich da schon ab, was es da für Hygienemaßnahmen geben wird?
Ja, es gibt also viele Hygienevorschriften und Regelungen von den Reiseveranstaltern und natürlich auch vom griechischen Staat. Das ist natürlich Hygienemaßnahmen, Desinfektion an erster Stelle und natürlich, wie man es auch von zu Hause aus kennt, in Deutschland und weltweit, Social Distancing, Mindestabstand von Liegen, Tischen in den Restaurants. Eigentlich das Übliche, will ich mal sagen, ne? Wird dann auch hier natürlich konsequent durchgeführt.
Ja, also ein Urlaub, wie man ihn jetzt aus dem letzten Jahr zum Beispiel kennt, den wird es da wohl nicht geben?
Nein, definitiv nicht. Die Hotellerie und natürlich auch die ganze Insel ist sehr bemüht, die Gäste und natürlich auch die Angestellten von den ganzen Hotels oder Restaurants zu schützen, dass jeder gesund bleibt. Und demnach werden natürlich auch die Hygienevorschriften und natürlich auch die Mindestabstände von Liegestühlen oder Restauranttischen, eine maximale Bestuhlung an den Tischen, in den Restaurants, in den Hotels und an den Bars natürlich konsequent auch umgesetzt.
Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn ab 1.7. vielleicht die Touristen wiederkommen, dass da so eine ambivalente Stimmung auch auf der Insel ist. Auf der einen Seite braucht man oder will man ja auch den Tourismus haben als großen Wirtschaftsfaktor. Auf der anderen Seite muss da auch eine gewisse Angst da sein, dass die Touristen jetzt das Virus einschleppen. Wie ist da die Stimmung?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, sie ist sehr gespalten. Jeder freut sich natürlich, jedem ist ein bisschen langweilig momentan auch. Jeder ist auf die Saison angewiesen. Kos lebt ausschließlich vom Tourismus. Jeder macht sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Wie wird es im Winter? Überleben wir den Winter? Werden wir was zu essen haben? Auf der anderen Seite natürlich auch die Angst vor der Infektion. Und Kos ist nicht, oder ganz Griechenland hat ein recht marodes Gesundheitssystem. Eine Pandemieausbreitung wäre natürlich eine Katastrophe. Die Griechen sind auch sehr familienverbunden. Im Sommer passen meistens die Großeltern auf die Enkel auf, wenn die Eltern im Tourismus arbeiten. Es ist alles sehr eng gestrickt und natürlich eine Infektion würde natürlich dann auch große Kreise innerhalb der Familie ziehen und im Verwandtschaftsbereich. Es gibt viele alte Leute auf den Inseln. Also man ist natürlich auch besorgt, ne? Also wie Sie schon gesagt haben, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert und mit einem weinenden, einem lachenden Auge sieht man der Saison entgegen.
Wie ist die medizinische Versorgung auf Kos? Hat man sich dann in irgendeiner Weise darauf vorbereitet auf Corona-Fälle?
Jein, also wir haben ein altes Krankenhaus, das schon ewig in der Diskussion steht, aufgrund sollte noch renoviert werden. Aber es fehlten immer die finanziellen Mittel und jetzt natürlich mit Corona ist es natürlich noch etwas schlimmer, die ganze Situation. Aber wir haben einige Container jetzt für Quarantänefälle und auch viele Tests, damit recht schnell getestet werden kann, falls es irgendwelche Verdachtsfälle geben sollte auf der Insel.
Und es wird darüber nachgedacht, Quarantäne-Hotels oder ganze Hotels sogar als Quarantäne-Stationen auszuweisen.
Ja, das ist auch richtig. Es soll Minimum ein Hotel hier auf der Insel geben. Welches es sein wird, wissen wir noch nicht. Und es wird dann auch jedes Hotel hier auf der Insel, das diese Saison öffnet, wird einen Arzt im Hotel haben, der sich um Corona-Verdachtsfälle kümmert, beziehungsweise auch auf Covid-19 geschult ist. Und dieser Arzt entscheidet dann, ob die Verdachtsfälle in das Krankenhaus gehen oder eben dann in Quarantäne in das sogenannte Quarantänehotel. Das unterliegt aber dann ausschließlich diesem Arzt, das zu entscheiden.
Kann mir also theoretisch als Tourist auch passieren, dass wenn ich da eine Infektion habe, dass ich dann erstmal in das Quarantänehotel muss für 14 Tage.
Genau. Hoffen wir nicht, aber rein theoretisch wäre das möglich, ja.
Sagt Anja Polans. Und so langsam denke ich, dass ich es eigentlich doch riskieren könnte. Und so ein Mittelmeerurlaub hat in diesem Jahr vermutlich sogar Vorteile. Viele Hotels sind wahrscheinlich nur halb voll, mehr Platz am Pool, weniger Handtücher schon morgens um 6 über den Liegen. Und das mit dem Stornieren ist halt ein Glücksspiel. Kriege ich meine Anzahlung wieder, ja oder nein? Für eine letzte Einschätzung radel ich noch in die Frankfurter Innenstadt zu Thomas Schmitz. Er ist Rechtsanwalt, unter anderem für Reiserecht. Und auch er bestätigt mir, was ich schon lange ahne. Es ist kompliziert.
Es ist, wenn man sich ein wenig mit der Materie befasst, schwierig, denn beispielsweise sowohl der Bundesverband der Verbraucher hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit davon spricht, auch für die Zukunft seien die Rücktritte und Kündigungen kostenfrei möglich. Dem wiederum hat der Bundesverband der Reisewirtschaft dann wiederum etwas entgegengesetzt und mehr oder weniger ein Gegengutachten erstellen lassen, das dazu kommt, dass die Indizien ja wohl nicht ausreichen. Und hier sind wir nach meinem Dafürhalten bei einem ganz, ganz wesentlichen Punkt. Die aktuelle Rechtslage verlagert sich immer stärker hin zum Reisenden, immer stärker dahin, dass der Reisende seine Entscheidung nachher, wenn er sie trifft, darlegen und beweisen muss. Und je näher ich an dem Zeitpunkt des Reisebeginns bin und je mehr Informationen ich habe, die dafür sprechen, dass ich hier eine erhebliche Beeinträchtigung meiner Reise zu erwarten habe, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier zurücktreten kann vom Vertrag und meinen Reisepreis vollständig erstattet bekomme.
Dem widerspricht allerdings, dass ich natürlich, je länger ich warte, auch mehr ins Risiko gehe, weil natürlich die Stornogebühren ansteigen. Also momentan in meinem Fall, momentan würde ich 40% zahlen, das wäre die Anzahlung, aber schon in 2 Wochen steigt das auf 70%. Also meine Chance, wenn ich sie recht verstehe, zwar kostenlos zu stornieren, steigt zwar, je näher der Abflug rückt, aber für den Fall, dass es für mich schlecht ausgeht, steigt natürlich auch der Betrag, den ich dann zahlen muss. Ist nicht einfach.
Das ist richtig. Das ist auch ein weiteres Rechtsproblem, was Sie ansprechen. Wir haben nämlich auf der einen Seite immer die Frage, muss ich dann ja auch noch die weitere Rate auf den Reisepreis zahlen in Kenntnis der Umstände? Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Grundsatz ist nach meinem Dafürhalten immer, dass also mal geschlossene Verträge zu halten sind. Das heißt, um nicht in eine schlechte Rechtsposition zu kommen, ich jedenfalls, um sicher zu gehen, den Reisepreis bezahlen sollte, auch möglicherweise unter dem Vorbehalt der Rückforderung.
Wir kennen ja alle die Fälle, wo Leute, wenn sie aus dem Urlaub kommen, wegen der verschiedensten Dinge ihren Reiseveranstalter verklagen und eine Minderung oder eine Rückerstattung fordern, weil Reiseleistungen nicht erbracht wurden. Das wird ja bei ganz vielen Reisen, die dann angetreten werden, in den nächsten Wochen de facto so sein. Da werden nicht, oder es wird Einschränkungen geben. Sehen Sie da schon eine riesige Welle an solchen Klagen auf die Reiseunternehmen, auf die Gerichte zurollen? Oder würden Sie sagen, naja, wenn man da hinfliegt und schon weiß, dass es diese Einschränkungen gibt, dann hat man auch gar nicht eigentlich im Nachhinein mehr das Recht, eine Minderung zu beantragen, weil man wusste es ja vorher.
Gute Frage. Es geht hier ja darum, ob ich das als Reisemangel bewerte und was ich als Reisemangel bewerte in dem Zusammenhang. Bewerte ich dann tatsächlich die Tatsache, dass ich Abstandsregelungen habe, dass ich Hygienemaßnahmen beachten muss, dass ich behördliche Anordnungen beachten muss, als Mangel? Das wird die Zeit zeigen, wie man damit umgeht. Und ich sage mal, da wird auch es ein Stück weit unsere Aufgabe sein, als Juristen hier Klarheit zu schaffen, indem wir einzelne Fälle einfach durchprozessieren und entscheiden lassen, damit wir da Entscheidungen haben. So ein bisschen angelehnt ans angloamerikanische Recht, Case Law, dass wir hier Präzedenzfälle schaffen, an denen man sich orientieren kann.
Sagt der Rechtsanwalt. Und während ich wieder in den Sender zurückradel, reift mein Entschluss. Auf Präzedenzfälle will ich nicht warten und auf meinen Urlaub eigentlich auch nicht. Wenn es nach mir geht, dann fliegen wir. Aber das letzte Wort hat natürlich wie immer die Mehrheitsfraktion am Küchentisch. Mal schauen, ob ich Frau und Kind überzeugen kann. Für die Sendung war's das jetzt. Zum Nachhören gibt's alles wie immer auch bei den gängigen Podcast-Anbietern.